Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die begrüßt Sie ganz herzlich. Einen schönen guten Morgen. Mein Gesprächsgast heißt Egmont R. Koch und ist eigentlich Forscher, Kriminalist und Journalist, alles in einer Person. Sein Metier ist nämlich der Investigativjournalismus. Das heißt, er spürt auf, er forscht aus, er untersucht bis ins Letzte und deckt auf, und das weltweit. Geboren und wohnhaft ist er in Bremen, und von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Koch. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie waren beruflich deutschlandweit und international unterwegs. Und haben Sie eigentlich auch mal was in Ihrer Heimatstadt Bremen aufgewühlt und ans Licht gebracht?
Sie stellen Fragen. Also eigentlich nicht direkt. Es hat mal einen Film gegeben, der hier in Bremen in der Werftenindustrie gespielt hat. Und es ging um Korruption und einen mysteriösen Mordfall in Taiwan. Aber ansonsten waren es eigentlich immer Themen, die mich nicht in Bremen gehalten haben, sondern eher nach in Deutschland unterwegs gebracht haben oder ins Ausland.
Ich habe nämlich so eine Vermutung gehabt, ob das entweder Heimatliebe war oder so nach dem Motto, da wühle ich nicht rum, mit denen muss meine Familie morgen noch zusammenleben.
Nein, nicht wirklich. Also Heimatverbundenheit ist sicherlich da. Ich bin hier geboren und auch eigentlich nie weggekommen. Es gab auch keine Veranlassung, hier wegzuziehen. Und insofern gibt es das schon, aber das wäre kein Grund gewesen, hier nicht auch die Nase in Sachen zu stecken, die einen Journalisten interessieren könnten.
Egmont R. Koch hat in seinem langen Journalistenleben an die 70 Filme fürs Fernsehen gemacht, vom Chemieunfall in Seveso über Waffenschiebereien bis zu den Geschäften des Schalk-Golodkowski und den schwarzen Kassen von Helmut Kohl. Herr Koch, was muss eine Geschichte haben, damit Sie aufmerksam werden?
Wie läuft das in der Regel ab? Man bekommt eine Information, es kommen relativ viele Informationen, man müsste doch mal und so weiter, und dann fängt man an zu recherchieren. Und eine Geschichte, die mich interessiert, müsste einmal noch nicht so breit getreten sein, dass sie sozusagen nur ein Nachklappen wäre, sondern es müsste eine Chance bieten, mehr zu finden und tiefer einzusteigen.
Aber wenn Sie sagen, da kommt eine Information, das heißt also auch ich, wir kennen uns jetzt hier seit 10 Minuten, können Sie mal anrufen und sagen, Herr Koch, ich habe gelesen, ich habe gehört, ein Bekannter von einem Freund, von der Schwester meines Schwagers hat gesagt.
Ja, also ich meine, es kommen eine ganze Reihe von Informationen dieser Art rein, und ich meine, über die Jahre kriegt man natürlich so ein bisschen ein Gefühl dafür, obwohl man auch da schief liegen kann. Aber so ein Gefühl dafür, ist da was dran oder könnte das was sein oder ist das eine Verschwörungstheorie und muss man lieber die Finger davon lassen. Aber ja, es ist so, dass viele Geschichten dadurch entstehen, dass von außen Informationen kommen dass man dann diesen Sachen nachgeht. Ich will einräumen, dass man dabei auch vielfach dann in einer Sackgasse endet und ein Thema wieder sein lassen muss, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz.
Gerade lief im ZDF Arafat Söldner, die drei Leben des Willi Pohl. Kann man übrigens auch in der Mediathek noch gucken. An diesem Film können wir uns ja mal so ein bisschen ihre Arbeit angucken. Der Protagonist Willi Pohl ist anfangs ein gewöhnlicher Kleinkrimineller, kommt zur palästinensischen Fatah und wird schließlich Agent des CIA. Ist ja schon ein unglaublicher Weg. Schließlich, jetzt ist er Krimi-Autor. Wie sind Sie auf den gestoßen?
Pohl war als Name, heute heißt er ja Voss, in der rechten Szene der 70er Jahre eine durchaus bekannte Größe. Er tauchte immer mal wieder auf, und irgendwann hat er ja auch, nachdem er nun der CIA den Dienst quittiert hat, hat er ja auch Bücher und Romane über sein Leben geschrieben, und irgendwann hat er jetzt vor einigen Jahren mal zusammengefasst, was dieser Werdegang eben für ihn bedeutet hat, diese drei Leben in einem, wenn man so will, also als zunächst als Arafat Söldner, als bezahlter Helfer von Arafat in Beirut und dann als CIA-Agent und jetzt zum Schluss als durchaus erfolgreicher Kriminalautor. Ja, und dann nimmt man Kontakt auf und könnte sich gut vorstellen, dass das, wenn er denn bereit ist mitzumachen und auch zu den Schauplätzen zurückzukehren, die in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben, dass das ein spannender Film werden könnte.
Also das heißt, der muss Ihnen dann in dem Fall, wo Sie also schon mal was von ihm lesen können, was über ihn lesen können, muss er Ihnen versprechen, dass er Sie an Orte führt oder Ihnen Sachen gibt, die jetzt noch nicht in seinen Büchern verwendet wurden oder die schon jeder kennt. Also er muss schon ein bisschen was zu bieten haben, ja? Also und Sie müssen ihm natürlich vertrauen.
Vertrauen ist gut, aber natürlich wird das, was er zu erzählen hat über sein Leben, auch soweit es möglich ist, überprüft. Das ist ja nicht so, dass wir uns bei solchen Protagonisten nur darauf verlassen könnten, dass das, was sie sagen, der Wahrheit entspricht.
Das heißt, wo gucken Sie nach?
Also es gibt natürlich diverse Archive, es gibt Kontaktleute. Wir haben in dem Film ja auch einen hochrangigen Terrorismusjäger des Bundeskriminalamtes zu Wort kommen lassen. Wir haben ja seinen Führungsoffizier der CIA gefunden in Amerika und haben eine Wiederbegegnung zwischen ihm und seinem ehemaligen Agenten in Beirut, Willy Pohl, ermöglicht. Und das sind natürlich alles Elemente, die dann den Wahrheitsgehalt der Geschichte belegen können. Und sie sind natürlich auch filmisch spannend, wenn es nach 40 Jahren das erste Mal zu einer solchen Wiederbegegnung kommt.
Vor Ihrer Kamera.
Vor der Kamera.
Wie viele Leute, wenn Sie immer sagen, wir, also Sie sind nicht alleine derjenige, der am Telefon hängt und rumtelefoniert oder reist?
Das ist unterschiedlich. Bei den Filmen ist man ja nie alleine. Das heißt, es ist ein Team, mindestens der Kameramann und der Toningenieur. Manchmal ist es auch ein Co-Autor dabei. Das ist also schon eine Teamarbeit, weil wir ja beim Filmischen auch daran denken müssen, dass die Information allein, die wir finden, nicht ausreicht, sondern es muss auch ein Film draus werden. Das heißt, wir haben immer eine Ebene, die einerseits die Sache natürlich besonders interessant und spannend macht, eben die filmische Ebene, aber sie auch sehr stark beschränkt. Weil wenn Herr Voss alias Pohl nicht bereit gewesen wäre, vor die Kamera zu gehen und mit uns zu reisen zu diesen Schauplätzen, dann wäre da kein Film draus geworden.
Ja, genau. Wünschten Sie sich manchmal ins Radio oder vielleicht in die Zeitung, weil es dann ja doch ein bisschen vielleicht einfacher wäre?
Es gibt in der Tat, und das habe ich auch über die Jahre immer wieder gemacht, es gibt in der Tat Themen, wo Sie keinen Menschen, obwohl Sie gute Informationen haben, keinen Menschen dazu vor die Kamera kriegen. Also ein Film gänzlich ohne irgendwelche O-Töne zu machen, ist schlechterdings unmöglich. Und dann habe ich in der Tat manches Mal mich auch entschieden, eine Geschichte nur zu schreiben, weil die Informationen lagen ja da und waren ja vorhanden. Und insofern, klar, das Thema und sucht sich natürlich auch die Veröffentlichungsmöglichkeit.
Und Sie bieten sie alle, Sie haben ja auch diverse Bücher geschrieben. Nach 70 Filmen oder an die 70 Filme, wenn so ein Film dann wieder läuft, wie jetzt neulich im ZDF, sind Sie dann noch aufgeregt?
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe ihn ja so oft gesehen in der Vorbereitung bis zum Schluss sozusagen immer mal wieder drauf geguckt. Nee, das ist nicht mehr. Das ist eine freudige Erregung, dass ein Projekt dann jetzt auch zum Abschluss gekommen ist, aber aufgeregt in dem Sinne nicht mehr.
Also Arafat Söldner lief jetzt gerade im ZDF, läuft noch in der Mediathek von Egmont Erkoch. Gerade Ihr letzter Film, Arafat Söldner, da haben Sie ja nicht nur gemütlich vom Wohnzimmer aus telefoniert, da waren Sie auch überall im Nahen Osten unterwegs. Von Rentneralltag sind Sie weit entfernt, oder? Warum eigentlich?
Naja, das ist ja ein Beruf, der einen hundertprozentig beschäftigt und da ich nach wie vor ihn sehr spannend finde und die Themen auch nicht ausgehen.
Die Themen gehen nie aus, ne?
Sah ich bisher keine Veranlassung, aufs alten Teil zu gehen. Und ich schränke es ein bisschen ein, aber ich bleibe noch dabei, mache noch weiter.
Gehen wir mal an den Anfang. Was für Medien spielten denn in Ihrer Familie eine Rolle? Vor 70 Jahren hatten Sie Zeitung abonniert oder ich weiß den... das Bremer Radio Bremen gab es schon. Was war bei Ihnen?
Ja, Radio Bremen gab es schon. Und natürlich wurde auch, das war ja die Anfangszeit des Fernsehens, 50er, 60er Jahre, das dann aufkam. Natürlich alles nur schwarz-weiß, alles nur öffentlich-rechtlich. Das waren schon Medien. Aber mein Weg ist ja eigentlich ganz anders gewesen. Ich hatte zunächst nach dem Abitur überhaupt nichts mit Journalismus im Sinn, sondern wollte eigentlich etwas Naturwissenschaftliches machen, Biochemie studieren. Habe das auch dann angefangen und aber während des Studiums durch kleine Zufälle meine Liebe zum Journalismus, damals dann erstmal Wissenschaftsjournalismus entdeckt und auch angefangen zu schreiben in den Anfang der 70er Jahre. Und das hat mir immer sehr viel mehr Spaß gemacht, als im Studium, im Labor zu stehen und solche Übungen zu machen, auch
das Labor hat
zu sezieren. Und
ach so, das hat Sie gestört.
Ja, das war nicht so, irgendwie war es nicht mein Ding. Oder anders gesagt, ich hätte es vielleicht auch durchziehen können, aber das andere hat mich mehr begeistert. Und so bin ich dann peu à peu in den immer freischaffend in den Wissenschaftsjournalismus gekommen und habe dann irgendwann später auch eine Entscheidung getroffen, dass es keinen Sinn macht, ein solches doch sehr aufwendiges Studium wie Biochemie und parallel dazu Journalismus zu machen, sondern da muss man auch sich selbst ehrlich gegenüber sein und sagen, okay, dann war es das mit dem Studium und man macht jetzt nur Journalismus. Und so bin ich dann sozusagen.
Da sind Sie aber dann, also haben Sie von der Pike auf quasi gelernt, aber jetzt keine Ausbildung, kein Studium oder so, sondern so quasi durch den Wissenschaftsjournalismus durch die Hintertür so reingekommen, ja?
Richtig. Das waren ja auch ganz andere Zeiten. Ich erinnere daran, dass ich damals auch mit Leuten vom WDR zum Beispiel in Kontakt kam und die sagten, haben Sie nicht Lust, mal eine Zeit lang bei uns ein Praktikum zu machen und ins Fernsehen reinzuriechen. Das ist heute alles sehr viel schwieriger, wenn überhaupt noch möglich. Damals ging das und ich habe diese Chance genutzt und bin so peu à peu dann auch vom Schreiben über den Hörfunk auch zum Fernsehen gekommen.
Ich glaube, eins Ihrer ersten großen Sachen war der schreckliche Chemieunfall im italienischen Seveso. Da haben Sie sowohl ein Buch als auch einen Film drüber gemacht. War das quasi für Sie auch so der Auftakt zum Investigativjournalismus? Also so richtig sich da reinwühlen, mit Menschen Kontakt aufnehmen, die eigentlich nichts sagen wollen?
Rückblickend betrachtet ist das eigentlich erst später gekommen. Das war noch in der Phase des Wissenschaftsjournalismus, des Umweltjournalismus, den ich gemacht habe, bis Mitte der 80er Jahre. Seveso war ja auch nur für uns ein Anlass, zusammen mit dem damaligen Beamten des Umweltbundesamtes, Fritz Fahrenhold, hinter die Kulissen zu gucken, wo überhaupt die Risiken der Chemie liegen. Das war ja auch die Hochzeit der Umweltbewegung, die damals anfing und
76 war das, ne?
Das Buch ist, glaube ich, 78 erschienen. Mhm. 76 war der Unfall. Mhm. Und den Wechsel in das Investigative ist eigentlich gekommen durch ein Projekt, das im Zwischenbereich liegt. Das ging um ein Projekt, wie Atomwaffen in Pakistan entwickelt werden. Zu dem Thema bin ich gekommen, auch durch einen Tipp, habe mich dann da vergraben und Dinge versucht herauszufinden. Und da war natürlich der wissenschaftliche Background durchaus von Nutzen. Aber da habe ich sozusagen Feuer gefangen und gesehen, dass das ungeheuer spannend ist, zu Themen, die noch nicht öffentlich so breit getreten sind, Neues herauszufinden, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die eigentlich gar nicht reden wollen, dass man sie erst über längere Zeit auch mehrere Gespräche mit ihnen so warm wird, dass sie dann bereit sind, auch Informationen zu liefern.
Was würden Sie sagen, was ist denn da die wichtigste Eigenschaft, die ein Investigativjournalist mitbringen muss? Geduld oder?
Unbedingt. Geduld und langen Atem. Natürlich muss man auch ein bisschen Spürsinn haben, aber ich denke, das entscheidende Kriterium ist Geduld und was den Kontakt zu menschlichen Quellen angeht, die ja immer noch einen großen Teil ausmachen. Es ist nicht alles in gedruckter Form, in Dokumentenform vor. Da spielt es schon eine große Rolle, wie man mit diesen Menschen umgeht. Mhm. Man muss in solche Gespräche ja mit einem Vorwissen gehen, dass man dem Gegenüber signalisiert, man hat sich mit dem Thema befasst. Und wenn man dann nicht gleich beim ersten Mal sozusagen erwartet, dass einem alles auf den Tisch gelegt wird, dann kann sich daraus eine sehr fruchtbare Kooperation entwickeln. Das bedingt natürlich auch manchmal sehr aufwendige Reisen, bevor man überhaupt weiß, wird da ein Projekt draus. Ich erinnere mich, dass wir ich habe ein Projekt gemacht, das ging auch dann um Atomwaffen in die dritte Welt, einen abgehalfterten amerikanischen CIA-Agenten, der sich damit befasst hatte, der in Nevada in einem Mobile Home lebte und sehr zurückgezogen lebte. Und da musste man natürlich erstmal hin, um zu gucken, ist der bereit, sich mit einem zu unterhalten und vielleicht nächster Schritt dann auch bereit, vor die Kamera zu gehen.
Ja, jetzt frage ich Sie mal, warum sollte der denn eigentlich bereit sein, wenn der da ganz in seinem, der liegt ja nicht aus Versehen in der Abgeschiedenheit, sondern der wollte vielleicht gar nichts sagen.
Doch, der wollte was sagen, wie sich dann hinterher herausstellte. Er wollte nur vorher wissen, wer ist das, der mir Fragen stellt. Und nun kam mir dabei zu Pass, dass er diesen ersten Film, von dem ich gerade gesprochen hatte, 1986 Pakistan. Über das pakistanische Atomprogramm, dass er den kannte. Und das war natürlich ein gutes Entree. Und sonst hätte er mich vielleicht gar nicht empfangen. Aber ich wollte damit sagen, es ist auf ein Risiko. Man muss einmal nach Nevada und sich mit ihm treffen. Er kann auch zwischendurch zu dem Ergebnis kommen, ich will nun doch nicht und lässt einen auflaufen. Aber das war immer eigentlich in der Regel sehr fruchtbar, wenn man eben nicht mit den größten Erwartungen in solche Reisen macht, sondern erstmal sozusagen den ersten Kontakt pflegt. Und beim dritten Gespräch war er dann auch bereit, vor die Kamera zu gehen.
Egmont R. Koch hat viele Filme über Giftmüll, über HIV-verseuchtes Blut, über vergiftetes Trinkwasser, über Waffen- oder Medikamentenschieberei gedreht, über Folter, über Spionage. Herr Koch, was treibt Sie an? Die Moral? Wollen Sie die Welt verbessern, die Dinge aufklären?
Die Moral spielt eine kleine Rolle. Das überwiegende ist sicherlich, überwiegende Motiv ist sicherlich Neugier, auch vielleicht ein bisschen Sportsgeist, ein bisschen mehr herauszufinden, als bisher bekannt ist. Es ist ja manchmal wie eine Detektivarbeit und das ist eben per se spannend.
Also es geht so um das eigene. Also ich finde das spannend, ich bin neugierig, ich will das aufdecken. Also nicht irgendwie jemanden enttarnen oder so, weil darüber habe ich nämlich nachgedacht, eben als ich Ihren letzten Film gesehen habe, Arafat Söldner, weil das ist ja fast eine Abenteurergeschichte, so zwischen Verbrechen und Spionage, der Pol oder Voss, wie er jetzt heißt, darf da spannende Geschichten erzählen, aber tatsächlich hat der Attentate ermöglicht und irgendwie kommt mir das so manchmal so ein bisschen verharmlosend vor, so wie der da rüberkommt. Also was treibt Sie da an, so jemanden zu porträtieren?
Das ist ja in der Tat eher ein Porträt seiner Person und er tut sich ein bisschen schwer, über diese Dinge auch seine Mitwirkung am Olympia-Attentat 72 in München zu sprechen. Wiewohl er, denke ich, man muss einerseits sagen, in der Spionagewelt gibt es ja keine Schuld in dem Sinne. Da sind ja diejenigen, die Ganoven auf der einen Seite sind oder auch die Terroristen auf der einen Seite sind, die besten Quellen für die Geheimdienste. Also die CIA hat nicht lange gefragt, ist das moralisch legitim, Herrn Pohl zu verpflichten. Wir müssen das vielleicht in diesem Falle ein bisschen trennen. Das ist keine investigative Sache in dem Sinne geworden, weil das Investigative hier sich darauf beschränkte, zu überprüfen, dass das, was er sagt, korrekt ist, ob das deckungsgleich ist mit den vorhandenen Archivdokumenten, mit den Aussagen von Zeugen, die mittelbar respektive so direkt dabei beteiligt waren, wie sein Führungsoffizier von der CIA. Das war natürlich ganz wichtig, dass der die wesentlichen Fakten bestätigt hat. Ich habe mich auch manchmal ein bisschen schwer getan mit seiner Haltung gegenüber seinen eigenen Taten, von damals. Er hat ja dann als Argument gesagt, er hätte, wenn man eine Bilanz zieht, eine persönliche Bilanz zieht, hätte er wahrscheinlich genauso viel Gutes wie Schlechtes getan. Dadurch, dass er nachher durch seine Tätigkeit für die CIA eben Anschläge verhindert hat.
Wenn Sie gerade sagen, Sie haben sich auch ein bisschen schwer getan, wie nah lassen Sie eigentlich so eine Person an sich ran? Also ich denke zum Beispiel auch einer Ihrer Filme, Dottore Cenni, das ist ein, oder gesucht wird Dottore Cenni, das war ein sehr gewiefter Kunstgauner, im Jahr 2000, also viele, viele Galeristen um viele, viele Bilder und Millionen erleichtert hat. Ergreifen Sie Partei für die Person, beziehungsweise wie verhindern Sie das? Wie halten Sie diese Person, die Sie ja über Monate immer wieder auch aufsuchen, wie halten Sie die auf Distanz von sich?
Das ist manchmal nicht ganz einfach, da gebe ich Ihnen recht, das ist nicht ganz einfach. Je näher man mit einer Person zu tun hat und je häufiger man sie trifft, desto schwerer wird es sozusagen oft, die Distanz zu wahren. Nun ist Dottore Cenni, also der Ganove, den Sie gerade da erwähnten, übrigens mein Lieblingsfilm, das hat ja zwei Seiten der Geschichte. Es ist eben eine Geschichte über einen gewieften Gauner, dem es gelingt, Kunsthändler über den Tisch zu ziehen. Es ist aber auch ein Stück über die Gier der Kunsthändler, die alles mitmachen, die auch auf solche Schauspielereien hereinfallen. Und insofern hat es immer zwei Seiten. Aber Sie haben recht, man muss sich immer wieder selber fragen, wie hältst du es mit der Distanz zu deinen Protagonisten? Wobei es gibt auch Protagonisten, mit denen ich dann auch jahrelang noch Kontakt hatte und halte, wie zum Beispiel dieser CIA-Agent, von dem ich erzählte, der mit dem pakistanischen Atomprogramm in der Wüste in Nevada lebt. Mit dem habe ich heute noch Kontakt. Obwohl der Film auch inzwischen 15, 20 Jahre zurückliegt.
Hatten Sie auch schon mal einen Protagonisten, den Sie richtig fürchterlich fanden, eklig, abgelehnt haben, verurteilt haben innerlich?
Protagonisten, ich glaube, dann würde ich ihn gar nicht erst zum Protagonisten machen, weil das bespürt man ja. Ich kann ja nicht sozusagen gegen meine eigenen Emotionen auch einen solchen Film machen. Das heißt also, es muss schon eine gewisse Sympathie für die Figur da sein, aber man muss sich auch immer wieder hinterfragen, was hat er auf dem Kerbholz und warum macht er das, warum öffnet er sich? Macht er das nur weil sein Gegenüber zeigt, dass er an ihm und seiner Geschichte Interesse hat oder verfolgt er damit irgendwelche Ziele? Also das ist schon, ist es nicht ganz einfach, aber jemand, der mich angeekelt hat oder so, den würde ich nicht zum Protagonisten machen.
Sie haben einen Film gemacht, Wagners Geständnis. Das ist die Geschichte von einem SS-Mitglied und KZ-Aufseher, der später dann zu einem Mitglied der jüdischen Gemeinde in Caracas wurde. Welche Informationen hatten Sie da? Weil die Geschichte war auch anderen Medien bekannt und die haben die Finger davon gelassen.
Sie spielen darauf an, dass der Spiegel die Geschichte nicht machen wollte. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass der Spiegel das nicht richtig eingeschätzt hat. Ich habe ja auch noch ein Buch dazu geschrieben. Also die Geschichte ist die, dass es einen SS-Mann, alles nachweisbar, namens Reinemar gab, der dann nach Kriegsende 1945 für die amerikanische CIA gearbeitet hat. Auch das ist nachweisbar. Und dann als Belohnung gewissermaßen eine neue Identität als Jude bekommen hat. Er nannte sich dann nicht mehr Reinemar, sondern Wagner. Und hat dann auch zweimal geheiratet in seinen beiden Identitäten, hat Kinder gekriegt und hat dann auch ein betrügerisches Leben geführt, lange in der DDR gelebt. Eine sehr komplizierte, umfassende Geschichte, bis er schließlich eine Jüdin heiratete, in Caracas und in Venezuela und dort dann auch starb und dort auf dem jüdischen Friedhof begraben ist. Die Geschichte ist eigentlich gut dokumentiert. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es durchaus in dessen Leben, dass ich nicht alles aufdecken konnte, dass es auch nicht ganz einfach. Ich habe ihn ja nie als lebenden Menschen kennengelernt.
Sie hatten seine Briefe, sind an Briefe rangekommen.
Ich habe viele
und
Briefe.
Viele Aufnahmen, die er bei Ermittlern hat er richtig. Dieses Geständnis gemacht. Die haben sich angehört. Das lag ja, diese Bänder hätten dem Spiegel auch vorgelegen. Also mich hat das dann, oder hat sie das jemals verunsichert in ihrer Geschichte, dass der Spiegel sagt, nein, wir machen das nicht, das ist eine Ente.
Nee, dem Spiegel hat ja vieles nicht vorgelegen. Der Spiegel hat die Geschichte ja fallen lassen, bevor er sozusagen eigentlich hätte wissen können, dass da was dran ist. Das ist das, was ich auch dem Spiegel damals vorgeworfen habe, respektive, was ja auch andere Medien, die dann mir zur Seite gesprungen sind, dem Spiegel vorgeworfen haben. Sie haben hier zu früh die Geschichte sein lassen, weil sie das Gefühl hatten, der Mann lügt. Und abgesehen von den Bändern, auf denen er eben gesteht, in Treblinka Menschen erschossen zu haben, gibt es eben viele persönliche Briefe von ihm, die ich auch durch große Zufälle gefunden habe. Dokumente, ich war bei einem entfernten Verwandten, ist einer dieser Besuche, von dem man hinterher sagt, man kann sie machen, man muss sie nicht machen, weil das Ergebnis eines solchen Besuches ist sehr fragwürdig und man denkt, machst du diesen Aufwand? Und oft ist es so, dass man sagt, du musst es machen, weil hinterher machst du dir sonst Vorwürfe, hättest du man. Also bin ich dahin in Westdeutschland und am Ende des Gespräches hieß es dann, ich habe noch einen Koffer auf dem Dachboden, in dem alle Originaldokumente sind. Und das ist natürlich so ein Moment eines Journalistenlebens, wo man nicht glaubt, dass das so ist, aber es war so. Es gab einen Koffer, der von diesem Herrn Wagner dort deponiert worden war, auf der Flucht und auf dem Weg nach Südamerika. Und da waren eben viele Papiere. Und diese Papiere waren das erste Mal überhaupt von mir dann angefasst worden als Journalist. Ja. Und da hätte der Spiegel noch weitermachen müssen.
Investiver Journalismus. Kann so manchen Dreck aufwühlen, den der Verursacher vermeiden will. Eigentlich ist das ja fast schon Sinn der Sache. Mein Gast, Egmont Erkoch, hat für seine Filme auch nicht nur Auszeichnungen, er hat viele Auszeichnungen bekommen, aber eben nicht nur Auszeichnungen, sondern auch sehr viel Ärger. Am heftigsten, Erkoch, glaube ich, war das wegen einem Film über die Geschäfte des DDR-Devisenhändlers Schalk Golodkowski. Die CSU und die Familie Strauß haben das ZDF damals sehr unter Druck gesetzt. Wie haben Sie das erlebt?
Das war in der Tat ein erheblicher Druck, der da ausgeübt wurde nach der Veröffentlichung des Films 1992. Also es war kurz nach der Wiedervereinigung, als so die Stasi-Geschichten aufgearbeitet wurden und sich herausstellte, dass dort Geschäfte zwischen der bayerischen Fleischindustrie mit dem Segen der CSU und Schalk Golodkowski und der Stasi gemacht worden waren in den 70er und 80er Jahren. Und da gab es doch erhebliche Proteste über den Programmbeirat, über alle Gremien im ZDF mit der Aufforderung, das Stück zu verbannen und zu verdammen. Und da ist aber von Seiten des Redakteurs und auch des Chefredakteurs eine sehr gute Position bezogen worden. Und insofern ist das alles am Ende gut ausgegangen, weil es gab dann auch eine Klage und die Klage ist in zwei Instanzen abgeschmettert worden. Insofern war am Ende das Ergebnis positiv. Aber das waren schon sehr unruhige Wochen, das gebe ich zu.
Ja, Ihre Stimme ist so ganz ruhig dabei. Man glaubt kaum, dass Sie mal in Unruhe versetzt werden können. Aber da muss man sich natürlich, also die Redaktion muss sich total auf Sie verlassen können, dass das, was Sie geliefert haben, stimmt. Beziehungsweise hat das ja auch vielleicht nachgeprüft in Teilen. Es gibt ja auch immer Rechercheabteilungen, die nochmal so ein bisschen nachprüfen, was der Journalist da eigentlich anbringt. Oder ist das bei Ihnen auch gemacht?
Also damals gab es dieses Faktenchecking noch nicht. Das ist, da verließ sich die Redaktion darauf, ließ sich vielleicht in Einzelfällen mal Dokumente zeigen, die das belegen sollen. Natürlich gab es juristischen Beistand, gibt es ja heute auch in den Sendern, die sagen, kann man das nicht vielleicht anders formulieren, das macht uns juristisch sicherer, sagt aber das Gleiche aus. Das gab es sicherlich auch, aber natürlich muss sich eine Redaktion letztendlich darauf verlassen, was der Autor da anliefert. Und insofern ist das, glaube ich, heute auch nicht anders. Es ist vielleicht etwas die Angst größer geworden. Damals, muss ich schon sagen, war das ZDF, das ja in einer Zeit damals noch sehr stark unter den Parteien Einflüssen litt, fand ich das schon sehr bemerkenswert und glücklichen Umstand, dass die so stark sich für mich und für das Thema engagiert haben.
Wenn wir nochmal so auf die Redaktion gucken oder auf den Druck, der vielleicht insgesamt ausgeübt wird, vielleicht auch sich verändert hat. Sie haben das ja jetzt über viele Jahrzehnte beobachten können. Hat der Zeitdruck zugenommen? Hat der Anspruch auf Besonderheit, auf eine besonders tränenrührige oder besonders blutige Geschichte zugenommen? Was würden Sie sagen?
Also in dem Bereich und mit den Redaktionen, mit denen ich zusammenarbeite, sicherlich nicht. Generell kann das durchaus sein, aber wir haben ja als sogenannte Enthüllungsjournalisten, die sich ja sehr viel Zeit nehmen für ihre Projekte, eigentlich eine kleine Nische. Die ist zwar größer geworden, nachdem es ja jetzt in vielen sowohl Printmedien als auch elektronischen Medien Investigativredaktionen gibt, ist das zum Glück jetzt eine große Domäne auch geworden durch die Kooperation.
Ja, aber auch die Konkurrenz hat ja zugenommen. Man muss ja immer doller werden in seinen Geschichten, oder?
Ja, aber das war für mich eigentlich immer, war es wichtig, Themen zu finden, die wo ich nicht die Befürchtung haben musste, dass ich überholt werde von einem Journalist. Natürlich hat man immer das Ziel, mit der Geschichte dann auch in die Öffentlichkeit zu gehen und etwas Neues zu präsentieren. Und wenn dann vorher, einen Monat vorher oder eine Woche vorher, die Geschichte schon irgendwo anders gestanden hat, dann ist es natürlich das Problem, das man natürlich auch der Redaktion gegenüber schwer erklären kann. Also waren es immer Themen, von denen ich glaubte und das Gefühl hatte, da ist zurzeit keiner dran. Und je weiter ich dann mich eingegraben hatte, je mehr ich auch mit meinen Kontaktleuten, mit den Protagonisten ins Gespräch kam, war ich dann auch zunehmend sicherer, dass ich da exklusives Wissen hatte und die Geschichte vorbereiten konnte, ohne dass ich diese Befürchtung haben musste. Mhm. Natürlich spielt Konkurrenz da durchaus eine Rolle.
Jetzt kriegt man mit, dass Sie also monatelang irgendwie da sich, wie Sie sagen, auch immer sich eingegraben haben. Sowas kann man natürlich eigentlich nur machen, wenn man ein sehr unabhängiger Mensch ist. Jetzt weiß ich aber, Sie haben ja zusätzlich, oder was heißt zusätzlich, Sie haben eine Familie in Bremen mit Kindern. Das heißt, die haben Sie dann wahrscheinlich in den Monaten überhaupt nicht gesehen und jemand anders musste die Familie managen, oder?
Ja, meine Frau muss die Familie managen und hat das auch grandios gemacht. Ich bin natürlich viel unterwegs gewesen, das ist klar. Und selbst wenn man dann zu Hause ist, ist auch nicht immer so, dass man für alles ein offenes Ohr hat. Weil diese Dinge, wenn man sich so wirklich mit einem Thema befasst und so eingräbt, dann beschäftigt einen das natürlich auch in der Freizeit, auch in der Zeit, die eigentlich den Kindern gewidmet sein soll. Ich hoffe, ich habe das später dann mit meinen Kindern etwas kompensieren können. Also insofern ist die Bilanz vielleicht okay. Aber Sie haben recht, natürlich beschäftigt einen auch ein Thema nachts, wenn man wach wird.
Außerdem, denke ich, hat man doch vielleicht auch ein bisschen Angst. Also ich meine, es ging um Waffen, um Folter, um Spionage, um Verbrechen. Hatten Sie nie Angst? Und hatte Ihre Familie nie Angst um Sie?
Naja, also die Familie schon eher. Ich selber eigentlich nicht. Nicht etwa, weil ich keine Angst verspüren würde, sondern weil es war, man kann das natürlich besser einschätzen, wenn man die Informationen vorliegen hat. Und es gab eigentlich auch im langen Leben vielleicht ein, zwei Situationen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt aber etwas unangenehm, wie wir bei Scientology in Kalifornien von den Scientologen verfolgt wurden und drangsaliert wurden. Und das war schon grenzwertig. Aber ansonsten hat es keine Situation gegeben. Ich bin kein Haudegen in dem Sinne, kein Kriegsberichterstatter, sondern das ist ein anderes Genre im Journalismus.
Mein Gast Egmont Erkoch hat uns von spannenden Arbeiten erzählt, von aufregenden Filmen. Und zum Schluss will ich etwas ganz Ruhiges. Sie entspannen beim Bridge-Spiel. Habe ich mir sagen lassen. Das klingt allerdings ziemlich langweilig.
Ja, dann kennen Sie Bridge nicht. Bridge ist alles andere als langweilig. Man kann wunderbar abschalten. Und ich habe ja beschrieben, wie es ist, wie schwierig es ist, sozusagen abzuschalten, wenn man an einem Thema und bei der Vorbereitung eines Themas steckt. Und Bridge ist dafür toll geeignet und ich kann es mit meiner Frau zusammenspielen. Also insofern ist es ein wunderschönes Hobby, kann ich nur empfehlen.
Also jetzt hier noch die Lanze brechen fürs Bridge spielen, vielleicht ja mal investigativ darüber berichten oder was ist Ihr neuestes Projekt?
Das neueste Projekt, das mit dem ich aber gerade erst anfange, ist ein Dreiteiler über die Deutsche Bank. Und da bin ich aber erst noch ganz am Anfang. Das wird sicherlich erst im nächsten Jahr fertig oder vielleicht sogar erst im übernächsten Jahr.
Sie haben uns jetzt natürlich ein bisschen neugierig gemacht, aber vielleicht kann ich dann zum Schluss noch eine Frage, weil darüber hört man, wollen Sie nicht reden. Die Deutsche Bank wird es nicht sein, die das finanziert. Wie finanzieren Sie eigentlich diese langen Recherche? Monate, manchmal ja Jahre.
Na, es muss bei den Projekten genügend abfallen, dass die Familie überleben kann und dass man neue Projekte anschieben kann. Es ist richtig, es ist ein gewisses Risiko, gerade wie ich beschrieben habe, dass aufwendige Reisen bevor zustande kommen müssen, bevor es überhaupt einen Zuschlag von einem Sender gibt. Aber es hat irgendwie immer funktioniert.
Es hat irgendwie immer funktioniert. In diesem langen Journalistenleben von Egmont R. Koch bisher und noch viele Jahre weiter. Ich wünsche Ihnen viel Kraft noch, Herr Koch.
Danke Ihnen.
Danke, dass Sie in dieser Sendung waren.